Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Ich gehe davon aus, die meisten von uns haben schon mal ein Buch gelesen. Wer hat denn in den letzten Tagen ein Buch abgeschlossen? Ja, sind noch einige. Wer hat dieses Jahr noch kein Buch abgeschlossen? Sind auch einige. Ich gehe davon aus, wir haben alle schon mal ein Buch gelesen. Aber ich gehe auch davon aus, dass die wenigsten von uns die Autoren dieser Bücher schon mal persönlich kennengelernt haben. Ich erinnere mich an zwei Begegnungen mit Autoren, deren Büchern ich zuvor gelesen hatte. Während meinem Studium suchte man eine Person, die Englisch sprechen konnte, und irgendjemand hat meinen Namen in die Runde geworfen. Und so durfte ich einen australischen Autor mehrere Tage lang begleiten, ihm den Schwarzwald zeigen, die deutsche Bierkultur und so weiter. Und bis heute hat mich ein Gespräch mit Michael Frost, so heißt der liebe Mann, geprägt. Und zwar habe ich ihn gefragt: Michael, in deinen Büchern hast du immer so coole Geschichten. Geschichten, wenn er in der Welt unterwegs war, unterrichtet hat zum Thema Gemeindebau. Und dann hat er immer gute Beispiele gehabt. Und dann habe ich ihn gefragt: Michael, warum hast du so coole Geschichten? Und dann sagt er: Toffi, ich sage Ja zu jeder Einladung. Ich musste kurz reflektieren, das hat eine gewisse Gefahr, wenn man immer Ja sagt. Aber er hat gesagt, wenn ich, wo auch immer in der Welt ich bin, irgendwo in Asien, und mich noch jemand einlädt, dann sage ich Ja. Und auf einmal landest du auf dem höchsten Hochhaus im Lande oder du lernst eine Untergrundkirche kennen oder wie auch immer. Also er hat mir diese Philosophie beigebracht, sag Ja. Klar, man darf auch mal Nein sagen, aber so generell Ja. Und schau mal, wo dich das dann hinführt. Dann ein anderer Moment, ein Mentor von mir hat mir ein kleines rotes Buch empfohlen. Kleines rotes Buch von einem Autor namens Detlef Reich, Gottesdienst, Handbuch, Stilmittel, Strukturen und Modelle für Gottesdienste am Puls der Zeit. Noch nie von dem Typen gehört, aber habe gedacht, wenn mein Mentor mir das empfiehlt, lohnt es sich, das zu lesen. Ist vor allem ein kleines Buch und mit Illustrationen drin. Das Buch habe ich gelesen, verschlungen, und hat mich bis heute geprägt, auch in der Art und Weise, wie ich Gottesdienste vorbereite und wie wir die manchmal auch in der Stammi aufbauen. Ich habe dann irgendwann festgestellt, dieser Detlef Reich, der wohnt ja auch in der Schweiz, wo wir wohnen. Und darüber ist ein Kontakt entstanden. Und vor ein paar Jahren war Detlef mal hier, auch wenn du dich nicht mehr ans Gebäude erinnern kannst. Aber du warst hier, hast uns mitgenommen in Themen wie Moderation und Gottesdienst und so weiter. Und in den letzten Jahren durfte ich dann Detlef mal live erleben an seinem Arbeitsort in Zürich. Und dann ist mir aufgefallen, wenn man so im Benedikt, Buchcafé Benedikt ist, dass der Detlef ja noch weitere Bücher geschrieben hat. Die sind nicht mehr so klein, ich glaube gleiche Dicke, aber nicht mehr so klein. Und zwar hat er angefangen, eine Buchreihe zu schreiben, wenn Gott dir schreibt. Und mein Wunsch war es für diese neue Serie, zwischen den Zeilen können wir irgendwie einen Autor gewinnen. Und Autoren, die kriegt man nicht schnell auf eine Bühne. Und da habe ich irgendwie an Detlef gedacht und ich freue mich, dass er gleich auf die Bühne kommt. Warum stellen wir Bücher während dem Gottesdienst vor? Ich glaube, viele von uns haben schon Bücher, christliche Bücher gelesen, die ihr Christsein gefördert haben. Bücher, die uns herausgefordert haben in gewissen Thematiken unseres Christseins. Und so gehen wir davon aus in der Stammi, dass wir die Bibel lesen, aber dass wir auch andere gute Bücher lesen, die uns näher zu Jesus bringen. Und in den nächsten Wochen möchten wir das ein oder andere Buch kennenlernen, empfehlen. und vielleicht auch feststellen, hey, die Autoren, die haben ganz schön viel auch aus der Bibel geklaut und haben aber dann noch clevere Gedanken oder den Puls der Zeit mit in ihre Ausführungen genommen. Ich möchte gar nicht mehr sagen, sondern Detlef, ich begrüße dich auf der Bühne. Stammi, lass uns ihn begrüßen. Detlef, ein paar Fragen, um dich ein bisschen kennenzulernen. Wo ist gerade Heimat für dich?
Wo Heimat ist? Bei mir zu Hause. Schwierige Frage. Ich fühle mich extrem wohl in der Schweiz. Und wenn mich Leute fragen, willst du wieder zurück nach Deutschland und so und kannst dir vorstellen, in der Schweiz zu bleiben, meine ich, nee, also ich finde es hier viel schöner. Also schau dich um. Also Heimat ist schon momentan so im Aargau. Das können manche nicht verstehen, aber es ist trotzdem schön.
Wir kommentieren das Gelächter nicht. Aber du hast gerade ein Gebetsanliegen geteilt, danke. Detlef, am Morgen Kaffee, Tee, Wasser oder Orangensaft?
Kaffee, zwei Stück.
Zwei Stück. Lieber Sommer oder Winter?
Sommer.
Altes Testament oder Neues Testament?
Neues.
Oh, das war schnell, ja. Was sollten wir aus deinem beruflichen Werdegang wissen?
Das ist jetzt schwierig. Aus meinem beruflichen Werdegang wissen? Ich habe wirklich eine interessante Ablauf gehabt von Berufskarriere. Ich habe erst angefangen, Kopierer zu reparieren. Ich bin Kopierer-Reparierer, Ausgebildeter. Und da habe ich jahrelang drin gearbeitet, aber nach 3 Monaten in der Lehre habe ich schon festgestellt, das ist gar kein Beruf für mich, der gefällt mir nicht, aber ich habe lustigerweise da trotzdem fast Jahrzehnte drin gearbeitet, logisch mit Pausen. Und jetzt, dann war ich im ICF, habe Theologie studiert, im ICF Zürich war ich angestellt über 10 Jahre. Und ich liebe einfach Events, Sachen, die auf der Bühne geschehen, das mache ich schon ganz gern. Aber ich habe wirklich kreuz und quer irgendwie eine lustige berufliche Karriere.
Welches Hobby musst du ständig verteidigen?
Verteidigen?
Verteidigen, ja.
Gar nichts. Ich muss gar nichts verteidigen. Okay. Ich mache es einfach.
Okay. Top Hobby?
Wandern. Ich wandere wirklich sehr gern. Und Rotwein trinken. Aber das darf man aber nicht als Hobby nennen.
Detlef, ich habe dich schon als sehr kreative Person erlebt, aber wann bist du mal nicht kreativ?
Wann ich nicht kreativ bin? Lustigerweise manchmal, aber es ändert sich auch langsam, so in meiner Freizeitgestaltung. Also beruflich muss ich sehr kreativ sein, viele Dinge machen und dann ist man zu Hause und denke ich, ja, was macht man und hier und da und dann lässt man das so hintröppeln, bis ich jetzt wirklich gelernt habe, ich muss auch Beruf, also das, wo meine Stärken sind, kreativ zu sein im Beruf, das auch für mich privat mal anwenden und sagen, hey, wie kann ich kreativ meine Freizeit gestalten, meine Abende gestalten? Das finde ich noch wichtig, weil es ist eine Stärke, aber lustigerweise nimmt man sie dann nicht für sich selbst. Mhm.
Letzte Frage zum Warmwerden. Was wolltest du dich immer schon mal trauen?
Aus dem Flugzeug springen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das noch will.
Das muss mir jetzt genauer sagen. Also hast du noch irgendwas auf dem Rücken, was dann noch aufgeht? Oder?
Ja, logisch. Schon springen und fliegen und so. Aber okay. Ich glaube, der erste Schritt, den will ich gar nicht tun. Aber es ist eine schöne Vorstellung im Kopf.
Detlef, wann und warum hast du angefangen zu schreiben?
Ich glaube, es hat angefangen mit, ich habe Seminare ausgearbeitet für, also ich war eine Zeit lang im ICF Zürich, war ich auch angestellt, war für die Gottesdienste verantwortlich und habe wirklich viele Systematiken und Strukturen mit aufbauen dürfen. Und daraus habe ich Workshops und Seminare gestaltet. Und dann war für mich wirklich sogar der Gedanke, wenn ich sowieso schon einen Workshop erarbeitet habe, warum mache ich denn nicht ein Buch draus? Also ist ja nicht mehr so viel mehr Arbeit. Und so hat es einfach angefangen, dass man sagt, okay, ich habe Wissen, was ich erlernen durfte und ich habe das erarbeitet und dann mache ich noch ein Buch draus. Das ist ja auch nicht so schlimm. Und es ist einfach ein Nutzen. Hoffe ich.
Also das rote Buch?
Ja, super.
Habe ich es gut angesagt?
Ja, perfekt.
Dankeschön.
Ja. Das ging runter wie Öl. Das ist das erste Feedback, das ich über das rote Buch höre. Wirklich. Das ist recht lustig. Leute denken immer, alle Leute kommen zu einem und sagen, halt, ein tolles Buch. Es macht, also ich kriege schon ein paar E-Mails und so, aber es ist wegen nicht. Und das vom Roten, das ist das Erste. Vielen Dank.
Boah, jetzt will ich mich ja noch...
Obwohl, das Lustige ist, sind schon über 1000 oder ungefähr 1000 verkauft worden, aber man bekommt nichts zurück, keine Infos. Okay. Das ist halt so ein Spartenbuch, wo ich sage, okay, der christliche Kuchen, sage ich mal, ist so eine Sparte. Und davon nochmal eine Minisparte, Leute, die interessiert sind, an Gottesdienste zu gestalten, das ist ja ganz minimin. Aber ich mag das irgendwie, das Thema.
Wir sehen hier die Bücher, die du in den letzten Jahren geschrieben hast. Wenn Gott dir schreibt, könnt ihr die einblenden? Sehen wir sie nicht? Okay. Wir können sie zeigen, wir fangen sie ein. Genau, heb doch mal das hoch und ich heb das hoch. Können wir ein Live-Bild von ihm machen? Das sind die Bücher, die du in den letzten Jahren geschrieben hast. Was mir sofort aufgefallen ist, dass drunter steht Sohn-Edition und Tochter-Edition. Was hat das für einen Grund, dass du eine Tochter- und eine Sohn-Edition aus deinen Büchern gemacht hast?
Das sind ja Texte oder Briefe aus der Sicht von Gott. Die sind so entstanden, kann ich gleich noch zu erzählen. Aber das sagt, okay, es ist wie aus der Sicht von Gott geschrieben, wie wenn er mir einen Brief schreibt. Und ich finde, das fühlt sich anders an, wenn jemand sagt oder wenn ich es lese oder auch höre, du bist mein Sohn oder du bist meine Tochter. Das ist so identitätsstiftend, als wenn da steht, mein liebes Kind. Und dann denke ich, ja, also für mich, bei mir kommt es dann nicht so an, für mich selbst. Und wenn ihr aber sagt, hey, du bist ein Mann Gottes, du bist ein Sohn oder du bist mein Sohn, das ist für mich viel identitätsstiftender, als wenn man es so umschreibt. Und darum war mir das unter anderem wichtig, zu sagen, es macht was mit einem. Es macht was mit einem, wenn jemand dich bestätigt, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter und nicht einfach, du bist mein Kind. Für mich schwingt da so viel einfach ihr kleines Kind so mit. So.
Lass uns nicht über die Bücher lesen, sondern les uns doch mal was.
Jawohl. Nee, ich glaube, ich brauche die Brille. Also, ich lese das gleich mal mit meine Tochter und mein Sohn, dass alles so mitschwingt. Meine Tochter, mein Sohn, ich liebe dich so sehr. Du kannst es dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich dich mag, schätze, liebe und Sehnsucht nach dir habe. Du hast Gedanken für mich, die mich erfrischen, wie ein klarer Bach im Sommer, wie ein Glas Wasser nach einer langen Wanderung, wie ein guter Schluck Wein am Abend mit lieben Menschen. So bist du für mich. So ist dein Herz für mich. So ist deine Stimme für mich, jeden einzelnen Moment, wenn ich dich höre. Deine Liebe zu mir ist unbeschreiblich. Manchmal denke ich an deine Nähe und es macht mich glücklich, zufrieden und erweckt eine unglaubliche Freude in mir. Meine Tochter, mein Sohn. Ich will deine wunderbare Art, ich will deine Gestik, dein Lachen, deine Stimme erleben und genießen. Du darfst es auch, das Leben genießen. Mein Wunsch an dich wäre, dass du mir treu zur Seite stehst. Treu ist ein Zeichen von Zugehörigkeit, Liebe und Annahme. Und ich muss dir sagen, ich spüre sie, ich erlebe deine Wärme und Treue zu mir. Also Wunsch erfüllt, so einfach. Das ist es, was du wissen musst. Ich liebe dich. Du liebst mich und mehr nicht. Frag dich nicht zu viel im Leben, ob alles richtig, falsch, gut oder schlecht ist, sondern sei mir treu. Das heißt, liebe mich mit deiner Art und deinem Herzen. Das reicht. Das reicht bei weitem. Denn du bist perfekt für mich. Du bist vollkommen gut. Du, denn ich schaffe Vollkommenes. Und du bist meine Tochter. Du bist mein Sohn. Und du bist gut, du bist liebenswert. Du bist ein Geschenk für mich und das jeden Tag. Dein Vater im Himmel.
Lies uns noch einen zweiten vor. Wir haben abgemacht, du liest zwei vor. Ich glaube, den könnten wir jetzt schon einfach nachklingen lassen. Nimm uns noch rein. Ich lade uns mal ein. Weiß nicht, vielleicht schließt mal die Augen, das hilft mal noch, um wirklich einzutauchen, wenn Gott dir schreibt. Also Gott schreibt jetzt an uns, an dich und mich persönlich.
Mein Sohn, meine Tochter, den, um die ich über alles liebe und achte, warte nicht mehr. Warte nicht auf Umstände, auf andere Menschen, die dir helfen oder entgegenkommen. Handle eigenständig. Wertvoll und unglaublich bist du in meinen Augen. Eigenständig und für alles ausgerüstet, was kommen mag. Gehe in den Tag und staune über meine Liebe zu dir. Gehe in den Tag und werde aktiv. Leite, gehe, aber verachte dich nicht. Denn du bist mein Sohn. Du bist meine Tochter, der das Leben gestalten kann. Tue es. Gehe voran. Weißt du, dass du nicht alles kannst, aber alles beginnen könntest? Du hast so viele Begabungen. Teste sie. Traue dich. Folge meinem Ruf. Folge deiner Stimme im Inneren. Du hörst sie, leise, aber sie ist da. Meine Liebe wird dir vorangehen. Mein Wesen durchflutet deine Gedanken und dein Fühlen. Glaube mir, wenn ich dir das sage. Warte nicht. Gehe voran. Gestalte deine Zukunft nicht nur in Gedanken, sondern auch mit Taten. Warten hört auf. Ich weiß, dass dies so eindringlich klingt. Das soll es auch. Denn du bist stark, mächtig im Denken und wirklich großartigen Taten. Gestalte deine Zukunft. Wage Schritte, wie sie du noch nie getan hast. Du kannst nichts verlieren. Du hast mich stets bei dir. Die Bibel ist voller Menschen, die etwas wagten. Tue dies auch. Warten hört auf. Liebe beginnt. Denn dein Handeln ist ein Zeichen und ein Weg, dich selbst mehr zu lieben. Gehe diesen Weg. Gehe mit mir in das neue Abenteuer, das sich Zukunft nennt, in dem du mir und dir vertraust. Diese meine Weisung soll dich beflügeln, Mut machen und zum Staunen bringen. Meine Liebe und mein Entschluss bleiben bestehen. Ich will dich ganz, so wie ich es schon immer gewollt habe. Zeige es der Welt um dir. Zeige es dir selbst und zeige es deinem Herzen, dass du auf es hörst und es achtest. Das ist kein säkularer Spruch, sondern die Tatsache, dass du es für dein Leben brauchst. Dies habe ich so erdacht. Höre auf dich, achte meine Gebote, liebe dich, mich und die ganze Welt. Dein Vater im Himmel.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man so die Briefe hört, und vielleicht kennt ihr sie ja auch schon, welches Thema ist zwischen den Zeilen ganz präsent? Liebe. Gott liebt dich. Eine Ermutigung. Detlef, warum gerade das Thema? Ich sag mal kritisch, das ist ja so, ja, Gottes Liebe, ja, ja. Warum zieht sich das so ein bisschen wie so ein roter Faden durch diese Bücher?
Es hat ja viel auch mit mir zu tun. Ich glaube, ich bin im christlichen Kontext aufgewachsen, sehr glücklich darüber. Aber man kennt das irgendwie alles. Und Gott liebt dich, ja, ja, habe ich gehört und so. Und auch irgendwie verstanden, aber es ist ein Unterschied, das zu fühlen. Also von meinem Verständnis her. Und die Briefe oder die meisten in der Art sind einfach in der Zeit entstanden, einfach mit meiner Zeit mit Gott. Das ist so ein Zwischending, so einfach Eindrücke oder ich habe Sachen aufgeschrieben, wo ich gemerkt habe, Gott begegnet mir plötzlich ganz anders und zwar so, dass ich es verstehe, also dass ich es verstehe und nicht nur verstehe, sondern auch spüre und erlebe und fühle. Und am Anfang hat mich das extrem irritiert, so nach dem Motto, das ist ein bisschen eigenartig, also passt das denn? Ist mein Eindruck zum Teil richtig, der für mich persönlich ist und solche Dinge? Und dann guckst du in der Bibel nach, dass Gott schon Liebe ist oder dass Gott Liebe ist, aber das, was heißt denn das runterbuchstabiert, wenn er uns bedingungslos liebt und wenn er mich annimmt, so wie ich bin, was würde er denn heute sagen? Und wie spricht er zu mir persönlich und wie fühlt sich das an? Und wie muss ich das verstehen, dass es wirklich in mein Herz hineinkommt, dass ich es fühle, und einfach zutiefst weiß, nicht einfach nur, dass es Wissen ist, ja, das ist halt so, aber spüren tue ich es nicht, sondern es wird, ich spüre. Und mir ist es extrem wichtig. Und es hat schon mein Gottesbild extrem verändert.
Wir möchten jetzt mal die Runde aufmachen und zwar wollen wir jetzt gemeinsam ein Slido machen. Da dürft ihr mal eure Smartphones rausholen, das Natel, wenn ihr es dabei habt. Und zwar könnt ihr euch, vielleicht kennt ihr das, entweder auf die Homepage gehen, den QR-Code scannen. Und dann möchten wir eine kurze Umfrage gemeinsam gestalten. Genau. Auch ihr im Livestream, ihr könnt euch da gerne einklinken. So könnt ihr ganz aktiv im Gottesdienst teilnehmen. Genau, wir gehen mal in die Live-Schaltung. Die erste Frage ist, wie sehr fühle ich mich von Gott geliebt? Und da könnt ihr unterschiedliche Sterne geben. Der erste Stern so gar nicht, 2 Sterne wenig, 3 Sterne ein bisschen, 4 Sterne viel oder 5 Sterne die Höchstzahl, sehr stark. Ich fühle mich sehr stark geliebt. Also wir sehen hier sofort einen ganz klaren Trend. Sich viele Personen viel geliebt fühlen. Einige auch sehr stark, auch einige so in der Mitte. Aber es gibt auch Zeiten, wo das einfach sehr wenig ist, ein bisschen. Detlef, wenn du Sterne verteilen müsstest, du hast ja von so einer Lebensphase berichtet, wo bist du so eingestiegen?
Ich glaube, weil ich schon sehr kopflastig zum Teil war, würde ich sagen, ja, 5, oder? Aber das ist ein Unterschied, das einfach nur zu wissen oder auch das richtig zu verstehen, was bedeutet denn das? Also wenn ich mich wirklich geliebt fühle, ich komme in so eine Freiheit rein und die Freiheit habe ich gedacht, gehabt zu haben, aber hatte ich nicht. Und das hat sich dann geäußert immer mal in Kleinigkeiten, wo du sagst, okay, ich mache was, ich tue was, alles für den Herrn und so weiter oder das sind die Gebote oder so und so muss man sich verhalten und das ist richtig und dann liebt dich Gott, das ist ja klar und so weiter. Aber ich habe gar nicht zutiefst erlebt, wie das ist, sich so geliebt zu fühlen und so in eine Freiheit zu kommen. Weil das fühlt sich doch mal komplett für mich zumindest anders an. Und ich glaube, jeder kennt das auch, wenn man viel theoretisch erzählt, wie ist das, ich überspitzt gesagt, so deine Kinder zu lieben oder eine tiefe Partnerschaft zu haben. Und wenn du da drin bist, merkst du plötzlich, ah, wow, so ist das also. Und vorher war es einfach eine Theorie. Und das zu spüren, das ist manchmal noch ein Unterschied. Darum heißt, ich meine, realistisch würde ich sagen, es war bei mir vielleicht eine 3, oder eine 2, 3, aber gesagt hätte ich was anderes. Jetzt.
Wir wollen ja noch in die Runde fragen. Wir haben noch eine Frage und zwar, warum? Also warum habt ihr 1, 2, 3, 4, 5 Sterne gegeben? Da können wir nochmal live in den Slido gehen. Und ganz kurz könntet ihr da antworten, ja, warum fühle ich mich sehr stark geliebt oder wenig? Wir erwarten keine Aufsätze, aber vielleicht kannst du es prägnant formulieren. Ihr könnt ja einfach mitlesen, ich brauche das gar nicht zu kommentieren.
Ich finde das, wenn ich was sagen darf, interessant mit, klingt ja so zeitgeistmäßig, ne? Was du fühlst und was du spürst, spürst du das und so, oder ich fühle das gerade nicht, da mache ich es nicht oder und solche Dinge. Und oft klingt es fast so, wenn ich das jetzt in der Beziehung mit Gott mache oder mit dem Glauben, dass ich sage, ja, fühle ich das und ich fühle es gerade nicht, darum lasse ich es so ungefähr. Und man tut das so schnell ab, also ich habe es zumindest schnell gemacht, so nach dem Motto, einfach machen, oder? What's the point? Steht da. Und dann habe ich aber wirklich realisiert für mich, wenn wir davon ausgehen und wenn das die Wahrheit ist, dass Gott mit mir eine Beziehung haben möchte und ich erlebe, wie wir untereinander Beziehung haben oder in einer Partnerschaft, was auch immer, dann ist es ja auch ein Beispiel, wie ich mit Gott eine Beziehung haben kann. Und dann ist es das Normalste von der Welt und das Tödlichste, ob es eine Freundschaft ist, eine Partnerschaft oder was auch immer oder Arbeitskollegen. Ich spüre etwas und ich spüre die Nähe oder die Gemeinsamkeit. Und das wünsche ich mir auch von Gott, dass ich sage, genau das will ich auch. Es macht es nicht alles aus, es ist nicht der Kern aller Wahrheit, überhaupt nicht. Aber es ist für mich ein Aspekt, weil ich ein Mensch bin, mit Verstand, mit Gefühlen, mit Emotionen, mit allem drum und dran, dass es dazugehört. Und darum ist mir das wichtig zu sagen, ich möchte die Liebe so spüren, dass ich sie verstehe von Gott, dass es bei mir ankommt, weil es dazugehört. Aber es ist nicht der Kern allen Dingen.
Darf ich Sie herausfordern? Geh noch eine Schublade tiefer. Das war jetzt noch ganz allgemein und gut, aber kannst du es irgendwie, was ich in einer Situation in deinem Leben, im Alltag, wie ausmachen, wo das wie gegriffen hat?
Also, ich hatte mal einen Burnout gehabt und im Burnout habe ich immer vorher gesagt, die Leute sind selber schuld, wenn sie einen Burnout haben. Habe ich lustigerweise dann auch noch gesagt, als ich es hatte, und es ist schon meine persönliche Meinung, klingt hart, aber für mich war das Burnout ein Geschenk von Gott. Das klingt sehr provokativ vielleicht für Einzelne, aber für mich war es, ich kam wie raus aus so einem Hamsterrad. Mir ging es zum Glück emotional recht gut in der Zeit, aber körperlich ging gar nichts mehr. Also wenn ich jetzt morgens einkaufen musste, Lebensmittel, muss ich den ganzen Nachmittag liegen und mich ausruhen, weil ich kurz in die Mikro gegangen bin. Das war einfach so, weil ich etwas gemacht habe, was nicht richtig war. Nämlich, ich bin nicht nur über meine Grenzen gegangen, sondern ich habe mich vernachlässigt. Also ich habe so einen interessanten Spruch gelesen in so einem Buch, man brennt nicht aus, wenn man mal über seine Grenzen geht oder zu viel zu tun hat, sondern weil man auf der Flucht vor sich selbst ist. Und der Spruch hat mir sehr geholfen, zu sagen, hey, das stimmt. Ich vernachlässige extrem stark meine Bedürfnisse, was mir wichtig ist, oder fromm ausgedrückt, wie Gott mich geschaffen hat. Und ich funktioniere einfach gut, ich kann gut leisten, ich kann gut Sachen abarbeiten und meine Emotionen und meine Empfinden einfach zur Seite schieben, weil es geht doch um den Herrn, oder? Ich habe noch in der Kirche gearbeitet und dies und jenes und dann weiß man ja, was richtig ist und dann macht man das einfach. Und für mich kam das aber an, dass ich so ein Burnout hatte, das ging von jetzt auf gleich, wirklich innerhalb von einer Stunde hat es mich zusammengeklappt, körperlich, wie ein alter Mann, wie krank. Total. Und das hat irgendwie 3-4 Monate gedauert. Und da habe ich einfach gemerkt, ich bin Gott wichtig. Also es geht nicht darum, dass ich viel leiste, viel mache, sondern dass ich annehme, wie er mich geschaffen hat, darin lebe, mich annehme und von dem heraus Dinge tun kann. Und von dem heraus, von wirklich den geliebt fühlen und angenommen sein, kann ich jetzt Dinge tun und nicht, weil ich so ein geiler Kerl bin und so viel leisten kann. Macht das Sinn?
Die dritte Edition, die wird ja in den nächsten Wochen rauskommen. Und in dem Vorwort zur dritten Generation hast du ein paar Zeilen zu dem geschrieben. Und ich lese die mal vor. Ja. Darf ich deine Worte vorlesen?
Ja, lies mal.
Okay. Also das ist jetzt Edition 3. Die ist noch nicht auf dem Markt, aber der Detlef hat mir mal das Vorwort geschrieben. Da schreibt Detlef: Ich stelle mir zu selten Fragen wie, was bewegt mein Herz? Was erfüllt mich? Was tut meinem Körper und meiner Seele gut? Woran habe ich Freude? Für andere mögen diese Fragen selbstverständlich klingen. Für mich waren sie es nicht. Irgendwann war es so für mich, als ob Gott sagte, stopp, Detlef. Ich möchte dich nicht nur als Arbeiter in meiner Kirche sehen. Ich möchte dich, meinen Sohn. Dein Herz ist mir wichtiger als alles, was du tust. Es war, als ob er mich sanft, aber bestimmt aus dem Getriebe meines Aktivismus herausnahm, um mich an den Ort zurückzuführen, an dem ich wieder hören konnte, wer ich in seinen Augen bin, wer ich bin. Es hat mich tief bewegt, als du es geschrieben hast, als einer, der auch in der Kirche arbeitet. Ich glaube, das ist eine Lüge, die man immer wieder entlarven darf, auch wenn man gerade im Dienst für den Herrn ist, in Anführungsstrichen. Ja, wir machen viel für Gott und sind freigesetzt dafür, aber es ist auch noch ein Mensch dahinter mit Seele, mit Beziehungen und so weiter. Detlef, nimm uns doch mal rein in das Wort Gottes. Was sagt der Gott, von dem wir hier reden, der uns liebt, der uns diese Zusprüche macht, du bist mein Sohn, meine Tochter? Wie lernen wir diesen Gott ganz konkret auch in der Bibel kennen?
Es gibt ja den Vers, den kennt man ja als guter Christ natürlich, liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Oder habe ich richtig gesagt? Du sollst den Gott lieben, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Hingabe, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Amen. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Und ich glaube, wir sind so geschaffen als Mensch von Gott, dass wir das tun. Also, dass wir Gott lieben, dass wir Mitmenschen lieben und dass wir uns selbst lieben. Also, das verstehe ich in irgendeiner Form so. Das heißt, es ist notwendig, dass ich... Also die drei Aspekte in irgendeiner Form im Leben einfach, dass es sichtbar wird. Und gleichzeitig habe ich mich dann wieder gefragt, weil ich auch ein Mensch bin mit Gefühlen, fühle ich mich denn von Gott geliebt? Fühle ich mich von Mitmenschen geliebt? Und ein bisschen psychologisch mäßig fühle ich mich von mir selbst geliebt? Weil oft übergehen wir uns selbst, funktionieren gut. Logisch, es gibt Umstände, da muss man einfach funktionieren. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber in dem darf man sich nicht vergessen. Es gibt Bibelverse auch, wo Jesus was anderes vorhatte. Er wollte irgendwie alleine beten und dann kommen die Menschenmassen und dann kümmert er sich um sie. Aber hinterher ist er doch wieder in die Einsamkeit gegangen. Er hat sein Bedürfnis nicht vernachlässigt. Und ich glaube, dieser Aspekt zu sagen, das gehört für mich zusammen. Dass ich sage, ich soll das tun, aber ich darf das auch fühlen und erleben. Und nicht nur, ja, ich glaube schon, meine Partnerin, mein Partner, der liebt mich in irgendeiner Form oder fühlt sich wirklich für mich so an, so wie ich das verstehe. Und wir sind alle unterschiedlich. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, also das ist für mich so der Grundaspekt, also das möchte ich tun. Also darum ist es für mich richtig, diese drei Punkte zu haben. Und in der Bibel steht, dass Gott die Liebe ist. Also er ist die Liebe, er hat nicht nur die Liebe erfunden oder er ist der Ursprung der Liebe, sondern er ist einfach Liebe. Und wenn er Liebe ist, was heißt denn das alles? Und apropos Liebe, dann kennen wir ja alle 1. Korinther 13, das mit der Liebe. Die Liebe erduldet alles und trägt alles und so weiter. Das haben wir schon auf 1000 Hochzeiten gehört, oder? Und es klingt so schön und es tut so gut. Und jetzt habe ich mich gefragt, wenn Gott Liebe ist, dann kann ich doch diesen Text auch nehmen und statt Liebe Gott einsetzen. Und plötzlich kommt das wieder für mich ganz anders nach. Ich lese euch die mal vor, wie ich das so übertragen habe. Gott ist geduldig, 1. Korinther 13. Gott ist freundlich. Gott kennt keinen Neid, spielt sich nicht auf. Er ist nicht eingebildet. Gott verhält sich nicht taktlos. Er sucht nicht den eigenen Vorteil. Er verliert nicht die Beherrschung. Er trägt keinem etwas nach. Gott freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut er sich mit. Alles erträgt Gott. In jeder Lage glaubt er, immer hofft er, allem hält er stand. Und plötzlich ist es für mich viel, viel näher. Und dann ist es nicht so, da war Gott bestimmt sauer darüber, was du gemacht hast oder dies und jenes, sondern er erträgt alles. Er ist Liebe und es fühlt sich anders an. Und das ist für mich wie die Basis von allem. Und wenn ich das erlebe und spüre und merke und weiß und lese und erkenne, plötzlich kann ich andere Sachen vielleicht in der Bibel, wo ich mehr Fragezeichen habe, viel besser stehen lassen. Und das kennen wir auch, wenn man wirklich einen sehr guten Freund, der verhält sich komisch, oder die Frau oder der Mann hat irgendwas Eigenartiges gemacht, ist schon komisch, aber er meint es bestimmt gut. Ist vielleicht irritierend, aber weil man die Vertrauensbasis hat, versteht man das. Und für mich ist es genau das Gleiche auch. Wenn ich sage, ich verstehe zwar nicht alles, aber das ist, glaube ich, schon richtig, weil ich das erlebe und weil ich das spüre, dass Gott Liebe ist und dass er mich annimmt und dass er mich wunderbar gemacht hat und dass er nicht ständig an mir rummäkelt und mich nicht anklagt, das macht er ja der Teufel. Also dann soll ich das auch nicht tun, mich anklagen, und Gott tut das nicht, weil er mich einfach liebt. Und von dem aus gehe ich die nächsten Schritte und bin dankbar und werde aktiv.
Ich versuche schon mal zusammenzufassen. Also Liebe ist nicht was, das wir nur hören und im Kopf behalten, sondern es muss die berühmten 30 Zentimeter ins Herz rutschen. Und wenn ich dich so höre, dann hast du das wie so zu einem Filter gemacht, auch in deinem Alltag. Also Gott ist Liebe, da ist dieser himmlische Vater, der mich liebt. Und alles, was mir begegnet oder auch alles, was ich tun möchte, alles, was ich denke, was mir widerfährt, das möchtest du durch diese Brille sehen. Habe ich sie richtig verstanden?
Ich glaube schon. Ich würde es vielleicht glaube anders. Ja.
Sag's besser.
Nicht anders.
Anders.
Es ist für mich wie die Grundvoraussetzung. Ich vertraue ihm, dass er es gut mit mir meint. Und er haut mir nicht Knüppel irgendwie zwischen die Beine, dass ich fall, sondern er meint es gut. Und manchmal ist es banal, ich habe angefangen zum Beispiel so, ich nenne es immer Denkdisziplin. Also wie denke ich, wie erlaube ich mir zu denken? Zum Beispiel, und dann habe ich verschiedene Sachen, wo ich denke. Das macht in meinem Kopf zumindest Sinn. Wir sollen uns nicht sorgen, steht in der Bibel. Also will ich das nicht tun. Wenn ich merke, okay, ich sorge mich, dann sage ich, nein, ich vertraue Gott. Er will sich sorgen, ist sein Part, das ist mein Part, ist vielleicht Verantwortung zu sehen. Darum sorge ich mich nicht. Und dass ich verbiete mir, so zu denken, oder ich verbiete mir, mich oder andere Leute anzuklagen, weil Anklage macht der Teufel. Das finde ich nicht gerade sinnvoll, denn so zu denken oder in die Richtung zu gehen. Und das ist für mich so verstehe ich die Bibel, so verstehe ich Gott, und darum vertraue ich ihm, das Stopp zu sagen. Oder wenn schlimme Dinge passieren, einfach zu sagen, ein Beispiel, mir ist mein Hund, ich habe einen Hund gehabt, 2 Jahre lang leider nur, und er war mein Gefährte, und alle Leute, die keine Hunde haben, ich verstehe das, dass man das nicht versteht, habe ich vorher auch nicht, dass man sagt, er wächst dann schon extrem ans Herz, so ein Hund. Und der wäre 18 Jahre alt geworden, und dann hatte ich den jemand gegeben, der hat auf ihn aufgepasst, ich war im Urlaub, und dann ist er verunglückt und gestorben. Moment. Ich hab's gleich. Aber in der Zeit, ich habe gemerkt, ich habe einen Anruf bekommen und ich weiß, Gott liebt mich.
Hey, wir dürfen Emotionen auf der Bühne haben.
Ja, mich stört das.
Aber ich glaube, du sagst was. Es geht ja um diesen tiefen Beziehungsaspekt.
Genau. Und darf ich kurz noch?
Mach weiter.
Ich habe meine Stimme wieder. Manchmal passiert das, das stresst mich nicht. Aber zu spüren, er meint es gut. Und ich verstehe es momentan nicht. Lustigerweise verstehe ich es heute viel mehr, dass es zugelassen ist oder zugelassen hat oder was auch immer. Es hat so viel auch in mir verändert, auch die Trauer auch zu umarmen, wie man trauert, die Schönheit in der Trauer zu erleben. Gott liebt mich.
Und ich glaube, du sprichst was Spannendes an. Ich glaube, es gibt sicherlich Momente im Leben, Verlust oder sehr angespannte Situationen, wo man das wie nicht annehmen kann, Gottes Liebe, oder wo man es nicht verstehen kann. Vielleicht auch manchmal, wenn wir einfach nur schon die Zeitung aufschlagen, hey, wo ist da dieser Gott der Liebe, wenn wir wieder hören, was auf der Welt passiert. Oder eben ganz persönlich, eben der Anruf und jemand ist verstorben oder die Diagnose, der Arzt will mit dir reden und so weiter. Und dann ist ja die Herausforderung, irgendwie mit dem umzugehen, und manchmal sehen wir im Rückblick, können wir es irgendwie mehr einordnen. Aber was würdest du sagen oder ermutigen, oder wie können wir das trainieren, in Anführungsstrichen, dass wir auch gerade in den krassen Situationen, wo wir eine Distanz zu Gott gleich wahrnehmen oder dass es nur gerade im Kopf ist und nicht im Herzen. Was hast du da noch ein, zwei Gedanken? Also wie können wir es auch dann irgendwie greifbar machen für uns persönlich?
Meine persönliche Meinung ist abgrundtief ehrlich sein vor Gott. Also dass ich, oft hat man immer das Gefühl, der Verstand und das Abgeklärte, wie man alles richtig macht, so kann ich Gott begegnen. Aber auch wirklich ganz mit meinen Emotionen, mit meinen Sorgen, die ich habe, mit meinen Ängsten, mit meinem Unverständnis, sich bei Gott auszukotzen. Und wir haben es, finde ich, oft verlernt, das bei Gott zu tun. Wir machen es mit anderen Leuten. Ist manchmal auch gut, wenn es klein bleibt, der Kreis. Aber wirklich nichts vor Gott zurückzuhalten. Alles, also die tiefsten Ecken im Herzen ihm zu zeigen. Und warum? Weil er uns liebt und weil er nichts Böses will. Und dass wir uns trauen, sich ihm ganz zu zeigen, weil so verstehe ich den Vers. Dass ich alles gebe, auch die dreckigen Ecken oder auch die noch nicht ganz schönen Ecken oder die Ecken von mir in meinem Leben, die ich selber nicht verstehe. So what? Aber ich kann es doch mit Gott teilen. Und das ist gerade das Schöne, weil ich weiß, er liebt mich und er nimmt mich an. Und ich muss es, glaube ich, so oft hören. Und ich habe jetzt Bücher geschrieben und ich merke, ich bin mir nicht sicher, ob ich es wirklich ganz kapiert habe. Und ich glaube, es gibt ja noch viel, viel mehr.
Ich glaube, an der Stelle setzen wir einen Doppelpunkt. Wenn einer der drei Bücher und viele, wie viele Briefe sind es insgesamt, etwa?
Ja, in einem sind 100 drin und die anderen 50. Ja. Man darf sie nicht alle auf einmal lesen. Lieber einen am Tag und dann, genau, wenn du jetzt sagst, ich sage jetzt 50 Mal, ich liebe dich, das langt fürs nächste Jahr, das ist dann auch nicht so clever. Lieber regelmäßig.
Ja. Genau, also einfach noch für die Bücher kennen oder mal angeschaut haben, es sind in jeder Edition, sind es ja wieder neue Briefe. Und ich glaube, wir wollen bei dem landen, wenn Gott dir schreibt. Wir sind beide überzeugt, Gott schreibt uns heute noch. Gott versucht immer wieder Wege mit uns in Kontakt zu kommen. Und er ist da in den Höhen, aber auch in den Tiefen des Lebens. Und wir werden jetzt gleich ein Lied zusammen singen, das heißt, komm heute zum Vater. Das ist ein Lied, was wir schon sicherlich ein, zwei Jahre da in der Stammi lesen und wo das sehr gut zusammenbringt. Susanna, dürften wir mal den Liedtext haben? Gerne den Chorus. Komm heute zum Vater, er steht mit offenen Armen da. Er schenkt dir Vergebung durch das, was Jesus für dich tat. Da geht es noch weiter. Lass Bedauern und Fehler zurück, warte nicht, jetzt ist dein Augenblick. Komm, Jesus ruft dich. Und das ist, glaube ich, die Essenz von unserem Talk. Da ist ein liebender Vater und er ist da mit offenen Armen. Das ist natürlich ein Bild aus dem Evangelium, wo Jesus dieses Gleichnis erzählt vom verlorenen Sohn. Und das kann ja genauso gut sein, die verlorene Tochter, wo sich ein Kind eines Vaters entfremdet hat, durch das Leben gelebt hat und dann wieder zurückgekommen ist. Und dann haben wir diese Zeilen, wo Jesus dieses Gleichnis erzählt, dass da ein Vater mit offenen Armen wartet und der Vater, der läuft auf den verlorenen Sohn, auf das verlorene Kind wieder zu. Und das ist heute Morgen die Ermutigung. wir haben schon gesagt, das ist so banal, die Message, aber die Message wollen wir bringen. Gott liebt dich, dich Tochter und dich Sohn. Und ich möchte beten und dann möchten wir gemeinsam das Lied singen. Die Band wird uns in dieses Lied leiten. Du kannst es heute Morgen, vielleicht kannst du es mitsingen aus ganzem Herzen. Vielleicht musst du es auch einfach nur anhören. Vielleicht willst du es auch heute Morgen zu einem persönlichen Gebet machen, dass du wieder zu diesem Gott kommen möchtest, wo wir jetzt 40 Minuten lang gehört haben, dass er uns liebt. Lass uns aufstehen, ich möchte beten und dann lass uns gemeinsam singen. Danke, himmlischer Vater, liebst du uns. Wir möchten ehrlich sein und es gibt Momente, da spüren wir das nicht und wissen wir das auch manchmal nicht. Und manchmal gibt es die Momente, da wissen wir das, aber spüren es nicht. Du kennst uns durch und durch. Und das ist manchmal gut zu wissen und manchmal bekommen wir dann auch Angst vor uns selber, wenn es da wen gibt, der uns durch und durch kennt, der unsere Gedanken kennt, unsere Gefühle. Und doch dürfen wir wissen, dass du uns liebst mit unseren Fehlern, mit unseren Kanten, mit unseren Ecken. Und der Detlef hat uns eben ermutigt, dass wir uns wirklich auf gut Deutsch in Anführungsstrichen auskotzen dürfen vor dir. Also wir dürfen ganz ehrlich sein vor dir. Und das wollen wir noch mehr und mehr lernen, vor dir ehrlich sein, alles auf den Tisch zu legen. Und danke dürfen wir zu dir kommen. An einem Montagmorgen, am Mittwochabend, dann, wenn es uns gut geht, aber auch wenn wir uns müde und erschlagen fühlen. Danke, bist du der Gleiche, gestern, heute und morgen. Und wir wollen jetzt kommen mit diesem Lied und vor allem auch mit diesem Bild, dass du ein Gott bist, ein Vater, der mit offenen Armen wartet. Egal, ob wir am Wochenende Fehler begangen haben, ob wir voll im Stress sind mit Personen, oder auch wenn es uns einfach gut geht, du bist da und wartest auf uns und möchtest uns als Tochter und Sohn in deine Arme nehmen. Amen.